Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Einer der Menschen, die von der NSU-Terrorgruppe ermordet wurden, war Halid Yozgat. Die Täter haben ihn in seinem Internetcafé erschossen und diese Umstände damals waren dubios, denn es befand sich zur Tatzeit der Verfassungsschützer Andreas Temme im Café und bis heute ist nicht klar, wie sehr er eigentlich involviert war. All das hat die Gruppe Forensic Architecture akribisch recherchiert und rekonstruiert und konnte damit Wesentliches zu den Ermittlungen beitragen und ihre Arbeit wurde dann auf der Documenta ausgestellt. Der Elektronikmusiker Ben Frost hat jetzt diese Recherche genommen und auf dieser Basis eine Oper komponiert, die gestern im Staatstheater Hannover Premiere hatte. Und ich habe mich vor dieser Sendung mit der Dramaturgin Yvonne Gebauer unterhalten und sie zuerst gefragt, wie sie denn die Stimmung gestern Abend im Publikum wahrgenommen hat.
Die Leute waren sehr interessiert. Also es ist ja glücklicherweise so, dass da Leute kommen, die schon wissen, worum es geht. Und Desinteressierte kommen da normalerweise nicht. Die waren gebannt und interessiert. Und die Musik nimmt einen wirklich sehr, wie soll man sagen, die Musik greift einem in die Gehirnwindung. Also man kommt da auch nicht los. Wenn es einmal angefangen hat, läuft es durch knapp 2 Stunden. Der Terror hört nicht auf.
Das ist aber interessant, dann bleiben wir doch gleich genau bei dem Punkt, weil das ist ja auch schon die Formatfrage, die Ben Frost sich da ausgedacht hat, das tatsächlich als Oper umzusetzen, wenn man in Hörfunkbeiträgen zum Beispiel über den Einsatz von Musik spricht, dann hat man immer Sorge, dass die Musik eventuell ein Gefühl voraussetzt oder bestimmt, dass der die ZuhörerInnen an der Stelle noch gar nicht hat oder so. Wie ist es jetzt bei diesem, also schon natürlich komplett unillustrierten Verbrechen, das so grausam ist, was passiert dann in der Welt der Oper damit?
Also das Erste ist, wenn man noch keine Idee hat, wo man sich befindet, wird von Sekunde 1 an klar, wo man sich befindet, weil die Musik das sofort auf die allerhöchste Dimension bringt in der Intensität. Und das war auch der Gedanke von Ben Frost, dass über die Musik die Leute gleich zu erreichen, in dem Sinne, dass es gar keine Möglichkeit gibt, auszuweichen dem Schrecken. Das bewegt sich dann über die 2 Stunden, bewegt sich das in noch andere Dimensionen, aber die erste Stunde ist, als wäre man in so einer Eisenkralle vielleicht, könnte man das nennen, emotionale Eisenkralle, der man nicht entrinnen kann.
Wir können ja mal tatsächlich kurz mal in einen kleinen Ausschnitt reinhören. Das wird vielleicht nicht ganz genau dieses Gefühl jetzt unseren Hörerinnen und Hörern direkt übertragen, aber damit man mal einen Eindruck bekommt, das ist eben ein Ausschnitt aus dieser Operninszenierung von Ben Frost.
Was ist denn los mit dir? Ich glaube, ich sollte gehen.
Ja.
Warum bist du dann überhaupt gekommen?
So, glaube ich, hat man zumindest schon mal so ein bisschen miterleben können, wie das denn dann auf der Bühne klingt. Ich weiß nicht, Frau Gebauer, ob Sie da direkt einsteigen und das auch verorten können.
Ja, man hört diesen Schuss. Das ist so gegen Ende des zweiten Drittels. Also man hat jetzt immer 9 Minuten 26, die sich wiederholen. Und irgendwann kurz vor dem Ende hört man den Schuss. Und dann geht es aber noch weiter und der Vater findet seinen toten Sohn.
Wie ist es mit genau dieser Frage vielleicht auch des Textes? Also auch hier haben wir gehört, dass es sehr operntypisch sich viele Stimmen auch überlagern und natürlich die Verständlichkeit also voraussetzt, dass man auch wirklich, also sowieso, Sie haben ja schon gesagt, dass die Leute, die dabei sind, wissen, worum es geht, aber dass man auch anhand dieses Textes sich schon konzentrieren muss, dass man versteht, auf welchen Ebenen dieses Ereignis, der Terrorakt quasi nacherzählt wird. Welche Rolle spielen denn die Worte in dieser Oper?
Die spielen eine sehr große Rolle. Also es gibt Übertitel, aber ich befinde mich gerade in Proben zu einem anderen zeitgenössischen Stück und verglichen damit ist es wirklich leicht zu konsumieren, der Ben Frost. Man spricht Deutsch, die Stimmen wiederholen sich ja. Man hat ja immer die Gelegenheit, mit jeder Wiederholung sich auf einen Charakter zu konzentrieren und die Möglichkeit, dem zu folgen, ist sehr gut. Mhm. Also es geht nicht darum, sehr kryptisch eine Szene nachzubauen, man kann das schon sehr gut nachvollziehen.
Und wie weit geht diese Operninszenierung, was die Interpretation der Ereignisse damals betrifft? Also zum Beispiel habe ich ja vorhin schon erwähnt, der Verfassungsschütze Andreas Temme, der sich im Café aufgehalten hat, dessen Rolle ungeklärt ist. Genauso wie natürlich auch andere Momente dieser Situation, die man natürlich auf irgendeine Art nacherzählen oder interpretieren muss. Wie geht die Oper damit um, mit solchen Fragen?
Es geht eigentlich um die Offenlegung von Dunkelzonen, um das mal so zu benennen. Weil was Forensic Architecture herausgefunden hat oder belegt hat, über das gehen wir nicht hinaus. Forensic Architecture ist ein wissenschaftliches Kollektiv, was keine Fantasieprodukte ausspuckt, sondern wissenschaftlich basiertes Wissen konstruiert. Und auf dieser Basis bleiben wir auch. Es kommt am Ende, also das hat der Vater von Halit Yozgat auch so formuliert, auf zwei Möglichkeiten läuft es hinaus. Entweder hat der Temme den Täter gesehen oder den Jungen selbst umgebracht. Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Und das wird man an dem Abend auch sehen. Es wird immer wieder nachvollzogen, welche Gänge Temme zu welchem Zeitpunkt durch den Raum gemacht haben kann oder ja, kann ist das richtige Wort, weil es gibt, er hat sich eingeloggt, also alle Zeugen sind eingeloggt gewesen im Internet. Und aufgrund dieser Login-Daten lässt sich nachvollziehen, welche Bewegungsabläufe in diesem Café stattgefunden haben, wann und wo sie waren.
Ich finde immer noch interessant, auch wenn Sie das nochmal erzählen und damit auf die Forschungs- oder Rechercheergebnisse von Forensic Architecture zurückkommen, dann stellt man sich immer noch vor, wenn man nicht ganz, ganz in jedem Detail dieser Recherche ist, das ist doch auch Stoff für ein Podium, eine Diskussion etc. gab es natürlich auch ganz sicher schon in unterschiedlichen Konstellationen. Aber dass es dann zu einer Oper kommt, überträgt dieses Format mehr die Stimmung oder dieses Düstere, was Sie vorhin beschrieben haben, oder tatsächlich auch diese Rechercheergebnisse, die Ben Frost so versucht, nochmal anders an das Publikum zu vermitteln?
Also ich denke, der Ben Frost interessiert sich sehr stark für das, wofür sich Oper eigentlich immer interessiert. Also wenn man sich andere Opern ansieht, basieren die ja teilweise auch auf realen Ereignissen. Die sind nur meistens so ein paar hundert Jahre alt. Und jetzt nimmt er einen Opernstoff aus unserer heutigen Zeit und überführt dieses Material, was auf realistischen, konkreten Ereignissen basiert, überträgt es in die Oper und fiktionalisiert es im Laufe des Abends. Und das ist diese Grenzziehung zwischen Fiktion und Realität, wie eine reale Geschichte in Mythologie sich verwandelt. Diesen Prozess kann man eigentlich im Laufe dieses zweistündigen Abends nachvollziehen. Es geht darum, dass diese Akten zunächst für 120 Jahre, jetzt für 40 Jahre unter Verschluss sind. Das heißt, die Eltern von Halit Yozgat werden vermutlich schon tot sein, wenn diese Akten geöffnet werden, um der Realität ihren Raum zu geben. Und diesen Zeitraum, Zeit als Waffe nennt es Ben Frost eigentlich, auf diesen Zeitraum der zunehmenden Fiktionalisierung und Mythologisierung, den möchte der Ben Frost, indem er diese Oper komponiert, eigentlich einholen.
Das ist, finde ich, gut erklärt, weil das auch nochmal diese jetzt sich auch durch dieses Gespräch ziehende Formatfrage nochmal aufwirft. Dann gibt es ja tatsächlich auch nochmal eine andere Ebene, die auch noch mit der Idee der Oper und des Abbilds von gesellschaftlichen Ereignissen, die tatsächlich einfach schon lange her sind, spielt, dass genau sich das auf diese Art und Weise wiederholt.
Genau, also die Frage ist ja immer, was Theater ist. Theater ist ja niemals eine Fernsehsendung, sondern Theater ist ja die Übersetzung, die Verdichtung, die Intensivierung eines realistischen Zusammenhangs in eine andere Zeitlichkeit, in eine andere Fiktionalität. Und durch diese Fiktionalität scheint immer Realität durch. Und das ist, glaube ich, an diesem Abend sehr gut gelungen. Es gibt Faktizitäten, die an diesem Abend immer wieder fast mechanisch durchgespielt werden. Und über diese Faktizitäten hinaus legt sich eine Musik, die einen ganz eigenen Körper entwickelt. Das kann der Zuschauer, die Zuschauerin kann es auch hören. Über die Musik, die zunächst mal sehr rhythmisch diese komische Kralle, wie ich sie beschrieben habe, bildet, verformt sich zunehmend in was Anorganisches, was mit dieser Zeitlichkeit zu tun hat, von der ich sprach. So würde man in 120 Jahren in einer anderen zeitlichen Dimension sich aufhalten, aber dieser Fakt immer noch wie ein Stachel dort oder wie ein Zaunpfahl oder wie sowas ganz Festes, Unabdingbares immer noch in der Welt ist.
Dann ist wahrscheinlich meine letzte Frage fast schon rhetorisch, ob nämlich dann auch diese Oper mehr sein kann als eines von vielen künstlerischen Versuchen, sich mit den NSU-Morden auseinanderzusetzen.
Es geht eigentlich, also ist eigentlich, ich finde es ein sehr gelungenes zeitgenössisches Beispiel, wie Oper funktionieren könnte, wie man aus der heutigen Realität etwas nimmt und das in Opernliteratur verwandelt. Also es ist nicht nur ein Beitrag zur Zeitgeschichte, sondern auch ein Beitrag zur Operngeschichte, denke ich.
Die Dramaturgin Yvonne Gebauer über der Mordfall Halit Yozgat, eine Oper von Ben Frost, und die ist am Staatstheater Hannover unter anderem auch zu sehen am 4. Mai oder am 8. Mai, und dann gibt es wieder Termine im Juni.